Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Mein heutiger Gast, über den ich mich ganz besonders freue, ist Elfriede Hammerl. Herzlich willkommen bei Care, Frau Hammerl.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und wie immer stelle ich auch unseren heutigen Gast ganz kurz zu Beginn vor. Elfriede Hammerl ist eine der bekanntesten Journalistinnen Österreichs sowie auch Kolumnistin, unter anderem für den Kurier, den Stern, die Vogue, Cosmopolitan. Ich bin mir ganz sicher, dass zahlreiche Hörer und Hörerinnen ihre Kolumne im Profil schätzen und lieben, so wie auch ich selbst das tue. Außerdem verfasste sie Theaterstücke, Kabaretttexte, Kurzgeschichten, Drehbücher und Romane. 1997 engagierte sie sich als Mitinitiatorin für das österreichische Frauenvolksbegehren. 1999 kandidierte sie bei den Nationalratswahlen für das liberale Forum. Ich habe schon gesagt, ich liebe wirklich ihre Kolumne im Profil. Das ist ernsthaft, das ist das Erste, was ich aufschlage, bevor ich den Rest dann durchlese.
Ja, das freut mich natürlich.
Und sie haben in Wien Germanistik und Theaterwissenschaften studiert. War Ihnen schon, wie Sie ganz jung waren, klar, was Sie mal werden wollen? War das schon klar, dass Sie Journalistin werden wollen?
Nein, ich wollte ja eigentlich Dichterin werden. Ne? Ich wollte Schriftstellerin werden. Und ich habe jetzt erst vorgestern ein Interview mit dem Felix Mitterer gehört, wo er auch gesagt hat, im Alter von 10 Jahren war ihm klar, er wird Schriftsteller. Also mir ist es ähnlich ergangen. Ich habe das in der Volksschule beschlossen. Wobei mir schon klar war, dass das kein herkömmlicher Beruf ist. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Das ist am Widerspruch meiner Eltern gescheitert, die nicht ganz unverständlich gefunden haben, was bietet das für Berufsaussichten damals. Und die Idee meiner Mutter war, ich sollte das Lehramt machen. Auch das habe ich gar nicht nachvollziehen. Ja, es ist ein seriöses Studium, es hat seriöse Berufsaussichten gehabt. Obwohl man mir damals schon gesagt hat, also Germanistik, Anglistik ist jetzt nicht so ein Erfolgsrezept, weil es zu viel damals offenbar
das war damals schon die
Lehrerinnen Frage. Gegeben hat. So ist es, ja. Also gut, Geschichte ist eine zähe Angelegenheit. Jedenfalls habe ich zunächst Germanistik und Anglistik im Hinblick auf Lehramt inskribiert und habe aber eigentlich nach relativ kurzer Zeit mir gesagt, ich will das nicht werden. Ich wollte halt nicht Lehrerin werden. Ich meine, da kann man sich dazu berufen fühlen oder auch nicht. Und dann habe ich also von Anglistik auf Theaterwissenschaft umgesattelt, hat mich jetzt auch alles miteinander nicht so wahnsinnig begeistert. Ob es die Psychologie gewesen wäre, weiß ich nicht, aber jedenfalls so war's. Und dann habe ich überlegt, wie ich meinen Wunsch, beruflich zu schreiben, irgendwie realisieren könnte. Und da ist mir der Journalismus als brauchbare Lösung vorgekommen und das war es ja dann auch. Also ich habe das ja sehr gerne gemacht, wobei ich ja seit vielen Jahren nur noch Kolumnen schreibe. Das ist ja schon eine Art von Schriftstellerei, sage ich mal. Aber auch die journalistischen Anfangsjahre waren durchaus sehr lehrreich, weil recherchieren heißt immer was lernen und sehr oft ja von hochkarätigen Leuten was lernen, weil man ja Interviewmöglichkeiten hat, die das Leben sonst nicht bietet.
Stimmt. Das heißt, Sie haben schon als junges Mädchen, also als Kind praktisch, wenn Sie Schriftstellerin werden wollten, haben Sie ja offensichtlich sehr gern gelesen.
Ja, oder, ja, wahnsinnig gern, ja.
Oder was hat sie darauf gebracht, dass Sie Schriftstellerin werden wollen? Haben Sie schon gern Geschichten geschrieben als Kind?
Ich habe immer schon angefangen. Ich habe in einem Kinderbuch, ich wollte einfach schreiben und ich habe es gern getan. Und dann habe ich in einem Buch der Annelies Umlauf-Lamatsch, das wird wahrscheinlich niemand mehr was sagen außer mir, war an sich so eine in den 20er Jahren eine bekannte Autorin. Übrigens nebenbei Mutter der Ellen Umlauf, die können wir weglassen. Ja. Also Annelies Umlauf-Lamatsch hat in einem ihrer Kinderbücher geschrieben, denkt euch doch selber Geschichten aus und schickt sie mir und vielleicht werden sie auch veröffentlicht. Das hat mich irgendwie bestärkt. Ich dachte, wunderbar, die Frau sagt auch, dass das möglich ist. Und habe ich halt dann meine Geschichten geschrieben im Hinblick darauf, dass das nicht total sinnlos ist.
Das heißt, Ihre Eltern haben sich gedacht, es wäre gut, Sie würden also fürs Lehramt studieren und Sie haben dann eine andere Laufbahn eingeschlagen, sehr erfolgreich. Hat es so eine Art Schlüsselerlebnis gegeben?
Jein, also nicht kein einziges Schlüsselerlebnis, oder aber Klassendiskriminierung oder die Klassengesellschaft, sagen wir so, die Klassengesellschaft und Frauendiskriminierung eigentlich am Beispiel meiner Mutter gesehen. Meine Mutter war eine hochintelligente, belesene, vielseitig interessierte Frau, die sich autodidaktisch weitergebildet hat, die politisch interessiert war, aber die mangels formaler Ausbildung und Bildung dann seit ihres Lebens gezwungen war, sich mit irgendwelchen öden, schlecht bezahlten Jobs zufrieden zu geben, weil, auch habe ich auch gesehen an meinen Eltern, das mit der Vorsorgungsehe funktioniert ja nicht so automatisch. Also mein Vater hat einfach nicht so viel verdient, als dass es nicht notwendig gewesen wäre, dass sie dazu beiträgt. Sie wäre an und für sich gern Lehrerin geworden, das war nicht denkbar. Meine Großeltern waren arm, allerdings hat mein Großvater durchaus Wert darauf gelegt, dass seine Söhne einen Beruf erlernt haben. Bei den Töchtern hat das für überflüssig gehalten. Und was ich so wahnsinnig tragisch finde, meine Mutter ist dann die war also in der Schule gut und die ist eigentlich immer aufgefallen, weil sie so eine Gescheite war. Und es ist ihr zum Beispiel angeboten worden, dass sie eine Bürolehre machen könnte in der nahen Baumwollspinnerei, dort wo sie gelebt haben. Und mein Großvater hat es nicht erlaubt mit dem Argument, da würden die Leute vielleicht munkeln, dass sie ein Verhältnis mit dem Büroleiter hat. Ja. Also das, glaube ich, hält man eigentlich nicht für möglich. Vor allem schreibt man ja solche Überlegungen mittlerweile anderen Weltgegenden zu. Mhm, aber recht. Das war vor, ja, meine Mutter wäre jetzt über 100, also, vor diesem Zeitpunkt. Also
vor 80 Jahren circa.
Vor 80, ja. Naja, länger, weil ich bin ja schon mittlerweile 78, also wurscht, sagen wir ja, also vor 90 oder 95 Jahren. War das offenbar eine durchaus angängige Überlegung und ich weiß nicht, in wie vielen entlegenen Dörfern solche Moralvorstellungen oder diese Angst vor dem Gerede nicht immer noch üblich ist.
Ja, was Sie ansprechen, meine Eltern sind 39er Jahrgänge und ich kann mich erinnern, dass ich selber das gesehen habe. Meine Mutter, die war Buchhalterin und sie wollte auch, dass ich das werde. Und ich habe das gefunden, wo mein Vater noch unterschreiben musste, dass sie einer Berufstätigkeit nachgehen durfte. Und also kann ich mich erinnern, weil sie sind beide schon verstorben, wie ich das in ihren Unterlagen gefunden habe, hat mich das irgendwie brüskiert, weil ich bin so erzogen worden, dass ich solche Dinge, wie Sie jetzt erzählt haben, in meinem engsten Umfeld nicht mitbekommen habe. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gegeben hat, aber es wurde mir nicht vermittelt. Ich habe das erste Mal so richtig gemerkt, dass etwas komplett anders ist, als ich auf die Uni gegangen bin.
Nein, ich muss dazu sagen, ich selber bin ja auch anders aufgewachsen. Ja. Also meine Mutter hat großen Wert darauf gelegt, dass ich ins Gymnasium gehe. Ja. Übrigens nur auch so, also durchaus gegen Widerstände, weil der Vorgesetzte meines Vaters hat das nicht ganz verstanden, dass ich ins Gymnasium gehe, wenn seine Tochter doch mit der Hauptschule zufrieden ist. Ja? Also solche Sachen spielen in das Leben von Menschen hinein. Und das sind allerdings Geschichten, die mir erst später bewusst geworden sind. Also mir war zunächst, als Schülerin war mir gar nichts bewusst. Als Schülerin hat meine Mutter dafür gesorgt, dass ich ins Gymnasium gehen darf. Es war klar, dass ich hinterher studieren soll. Und sie war also immer, für alle war klar, dass ich einen Beruf brauche und auf eigenen Beinen stehen soll. Aber es ist ja wohl also auch unbewusst natürlich eingesickert. Und ich habe es ja schon gesehen, wie schwer sie sich getan hat. Und zum Beispiel, ich habe so jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs nachgedacht. Ja. Also für mich war natürlich schon, von kleinen Trotzanfällen abgesehen, klar, dass es in meinem eigenen Interesse ist, zu maturieren und bald hinterher zu studieren. Ja. Und wenn ich so sitze unter Freundinnen, die so verwöhnte Töchtern aus wohlhabenden Häusern waren, die erzählen dann, wie sie in der Schule gestreikt haben und wie schrecklich sie waren und wie die Lehrerinnen so blöd waren. Und da musste man ja Widerstand und zum Entsetzen der Eltern. Und dann denke ich mir immer, ihr habt keine Ahnung, wie privilegiert ihr wart. Ja. Dass also für alle anderen oder für Kinder, die nicht aus solchen Häusern kommen, ist eigentlich klar, dass Bildung eine Chance ist. Ja. Und das finde ich so schade, ja, dass Leute, die diese Chance so auf dem Silbertablett präsentiert bekommen haben, das nicht als Privileg empfinden.
Ja, das ist schlecht und
hat möglicherweise
auch etwas damit zu tun, dass das österreichische Bildungssystem ja als wirklich nicht sehr durchlässig gilt. Das heißt, was meinen Sie da dazu, wenn Sie jetzt diese lange Zeitspanne anschauen?
Ja, da hat sich an der Durchlässigkeit, glaube ich, nicht so viel geändert. Mhm. Ja, es war immer eine Frage, da wird jemand, erzählt übrigens auch der Mittlere, ja, wird jemand entdeckt von zum Beispiel Lehrerinnen oder Lehrern, wird er gefördert, finden sich da Personen, die sagen, dieses Kind muss weiterkommen. Es gibt reflexartig zwei Antworten auf die Durchlässigkeit oder die Nichtdurchlässigkeit des Bildungssystems. Das ist einmal die Gesamtschule und zweitens die Ganztagsschule. Mhm. Beide Argumente stimmen. Ja. Also die Gesamtschule würde natürlich etwas ändern, wenn man die Kinder nicht schon mit 10 auseinanderdividieren würde. Das ist ja so absurd. Ne? Die einen sind würdig, die höhere Bildung zu kriegen. Was kriegen die anderen? Sind die unwürdig? Ja. Kriegen die niedrige Bildung? Aber ich glaube, genau das ist intendiert. Also viele Leute haben ja, wenn sie selber privilegiert sind, haben das ja nicht so ungern, dass es auch ein entsprechendes Heer an Unterprivilegierten gibt. Das alte Argument, muss denn jeder studieren? Wer soll denn später nochmal die Klos putzen? Das sagt niemand mehr so offen, aber ich glaube, dass das durchaus noch in Köpfen drinnen ist. Also gut, da haben wir mal die frühe Selektion, die halte ich für einen Fehler. Ich halte auch die Halbtagsschule für einen Fehler, weil die Ganztagsschule sicher nicht alles ausgleichen kann, was die einen an familiärer Förderung erfahren und die anderen nicht erfahren. Aber ein bisschen was könnte sie kompensieren. Und zurzeit werden die Kinder nach einem halben Tag heimgeschickt und es liegt am Elternhaus. Ich meine, es gibt Nachmittagsbetreuung, da wird nach meiner Beobachtung nichts gelernt und nichts unterrichtet. Es gibt mittlerweile mehr Ganztagsschulen bei uns, denen wiederum fehlt es aber auch an den räumlichen und finanziellen Voraussetzungen. Das ist ein Witz, wenn dann 30 Kinder oder 50 Kinder in irgendwie auf engem Raum zusammengepfercht sind. Also das kann man nicht ernsthaft als Förderung bezeichnen. Was wir in Österreich nicht haben oder noch nicht haben, ist dieses Auseinanderklaffen von öffentlichen Schulsystemen und Privatschulen. Also wenn man sagt, hier ist das System nicht durchlässig, dann muss ich schon auch sagen, wo bitte ist es denn das?
Ja,
also
stimmt.
Es gibt Länder, wo es noch seit langem sehr viel Ärger ist. Wir denken an Großbritannien, an die USA. Auch Frankreich hat Elite-Schulen und auch im universitären Bereich ist das ganz deutlich abgebildet. Das ist ein Unterschied, ob man an einer Ivy League-Universität war in den USA oder irgendwo im Mittelwesten.
Absolut.
Und so weiter.
Absolut.
Also das ist in Österreich noch nicht ganz so arg, aber es zeichnet sich nach meiner Beobachtung, und ich habe einen 7-jährigen Enkel und ich kann das jetzt ein bisschen deutlicher sehen. Es zeichnet sich durchaus ab. Ja. Es gibt schon, das wundert mich nicht, weil die öffentlichen Schulen einfach wirklich schlecht ausgestattet sind. Nicht alle, aber dass das so wunderbar zugeht, kann man nicht behaupten. Also es zeichnet sich die Tendenz ab, dass Eltern, die sich's leisten können, ihre Kinder in Privatschulen schicken. Da haben sie Sportplätze, da haben sie außerschulische Aktivitäten, da werden sie gefördert und so weiter. Wobei es auch in den Privatschulen natürlich eine Hierarchie gibt. Also es gibt die nicht so teuren, und es kommt nämlich ja noch was dazu, dass die Leute bei der Privatschule immer sich vorstellen, das Kind wird hier tolle gesellschaftliche Kontakte für spätere Leben knüpfen. Dann gibt es Privatschulen, da schicken aufstiegsorientierte Eltern ihre Kinder hin, die dort auf die Kinder anderer aufstiegsorientierter Eltern treffen. Das ist dann nicht dieser große Gewinn. Und dann gibt es halt wirklich die sogenannten Nobel-Internate und so weiter. Da bleiben die unter sich. Und so, wie kann man dem entgegenwirken? Ich bin durchaus der Meinung, dass die Reichen durchaus in ihrem Reichtum beschnitten werden sollen. Also Vermögensteuer, Erbschaftssteuer halte ich für eine gute Geschichte, weil wir auch Geld für Bildung brauchen. Und das ist der nächste Schritt. Wir müssen das öffentliche Schulsystem sanieren. Und dazu müssen wir, sage ich jetzt,
als Gesellschaft,
als Zivilgesellschaft. Ja, die Frage ist nur, welche, also will die Gesellschaft das? Mhm. Ja? Es kommt darauf an, wer regiert.
Ja? Ja, genau. Ja. Wollen die Mehrheiten das? Und meine Frage nach der Wichtigkeit des Bildungssystems, ich meine, Österreich wird regelmäßig halt dafür kritisiert, dass es sehr viel ausmacht, ob die Eltern sogenannt bildungsnah oder bildungsfern sind. Das entscheidet dann sehr stark über den weiteren Bildungsweg halt vieler Kinder. Wir sehen ja auch, Sie haben das vorher sehr drastisch dargestellt, dass wenn man ins Gymnasium geht, dass man dann zu höherem unter Anführungszeichen berufen ist. Wir sehen ja, dass wir in sehr vielen Lehrberufen totale Probleme haben, Nachwuchs zu finden und gute Leute zu finden, weil man muss auch sehr gut sein, wenn man einen Lehrberuf ergreift. Also das sollten nicht nur diejenigen, die nicht ins Gymnasium gehen, aufgrund der Leistung. Und ich sage das auch aus einer Motivation heraus, weil wir halt sehen, in den Weltgegenden, in denen CARE arbeitet, und CARE ist halt das nächste, wo wir tätig sind, sind die ehemaligen Jugoslawien in den heutigen Balkanländern, aber auch im Kaukasus, also das sind so die nächsten Regionen der Nahe Osten weltweit. Und da sieht man wirklich, dass es ein totaler Startnachteil ist, jetzt gar nicht, ob deine Eltern bildungsnah oder bildungsfern sind, sondern nur das Faktum, dass du ein Mädchen bist, ist da schon der große Nachteil. Und das ist unzählig, was man da anführen kann, ob das Afghanistan ist, Iran, das sind die Extrembeispiele. Aber das Mädchen nicht gefördert, nicht in die Schule geschickt werden. Wenn mehrere Kinder da sind und es gibt Zugang zur Bildung, egal wie schlecht diese Ausbildung dann ist, werden eher die Buben hingeschickt als die Mädchen. Und das sehe ich halt in meiner ganzen Laufbahn, dass wirklich das Geburtsgeschlecht macht aus, wie deine Karten fürs spätere Leben sehen. Und deshalb habe ich auch wirklich so gern Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die über einen längeren Zeitraum sich erinnern können. Weil Sie haben das ja sehr schön gesagt, so ganz anders ist es heute.
Na, ganz auch und gar nicht. Das macht mich ja wirklich verzweifelt. Ja.
Genau. Also, je länger ich in dem Beruf bin, desto mehr sehe ich, dass die Probleme zwar anders gelagert sind, aber so ganz, ganz unterschiedlich sind sie dann doch nicht.
Also man kann es auf eine Grundfrage, glaube ich, zurückführen, und die kann ich auch nicht beantworten, aber die beschäftigt mich mit erfüllt mich mit immer größerer Wut. Warum, wie ist es dazu gekommen, dass die Hälfte der Menschheit die vollen Menschenrechte genießt? Wieso muss ich darüber diskutieren, ob Mädchen in die Schule gehen sollen oder das Haus verlassen sollen oder über ihren Körper bestimmen sollen oder was sie anziehen sollen? Wie kommt, jetzt sagen wir drauf immer, Patriarchat, und dann kommt noch, dass auch Frauen Erfüllungsgehilfinnen des Patriarchats sind, das stimmt, aus welchen Gründen auch immer, man kann aber den Frauen natürlich nicht die Schuld am Patriarchat in die Schuhe schieben. Und Tatsache ist, wie konnte es passieren, dass man so selbst, dass unsere Welt so selbstverständlich in diese beiden Hälften zerfällt? Und ich meine, es werden auch Männern werden die Menschenrechte in bestimmten Regionen abgesprochen. Absolut. Und so, aber nicht, weil sie Männer sind, sondern aus anderen Gründen. Aber Diskriminierung und Gewalt erfahren Frauen, weil auch noch aus vielen anderen Gründen, aber auch und nicht also durchaus vordringlich, weil sie Frauen sind. Genau. Und das macht mich auch immer ratloser.
Das stimmt. Na, da haben Sie absolut recht. Und auch wir als große Organisation, die weltweit wirklich viele Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und Spezialistinnen hat, es ist wirklich ein Phänomen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass man manchmal auch wirklich einen Backlash nochmal sieht, wenn schon was erreicht war, dass man sieht, das Erreichte muss nicht notwendigerweise so bleiben. Das ist vielleicht auch etwas, was wir uns hier stärker noch bewusst machen müssen. Und,
finde ich auch.
Ja, weil sehr vieles, ich meine, uns trennen circa 20 Jahre, aber sehr vieles, was für mich schon relativ selbstverständlich war, war dann 20 Jahre davor halt noch gar nicht so selbstverständlich. Und man soll nie verallgemeinern, aber so ganz allgemein gesprochen habe ich schon den Eindruck, auch bei manchen Gästen, man tut sich dann wirklich schwer. Also wenn ich Sie jetzt frage, sind Sie Feministin?
Ja, klar. Ja,
ich auch. Mhm. Ja. Ich sage es jetzt aber auch leichter als vor 15 Jahren, obwohl ich das immer war.
Mhm. Wirklich?
Was, ja.
Ist Ihnen schwer gefallen?
Ist mir nicht leicht gefallen, ich gebe es ehrlich zu. Ja, weil es eine gewisse Konnotation hat, die man vielleicht nicht haben wollte für sich.
Warum hat man die zugelassen? Ne?
Ja, also, genau, ja. Das frage ich mich halt. Also je älter ich werde, desto mehr von Herzen sage ich. Und natürlich war ich immer eine Feministin. Ja.
Wobei ist die Frage, entschuldigen Sie, ja, wir sind unterwegs. Es ist eine Frage, wie ich es definiere und wie ich es darunter verstehe. Also ich bin ja durchaus, ich beobachte ja durchaus, dass der Begriff Feminismus eine gewisse modische Aufwertung erfahren hat. Also Frauen des öffentlichen Lebens, mit Ausnahme unserer Frauenministerin, das ist eine eigene Geschichte, aber es gibt relativ viele Frauen des öffentlichen Lebens, die sich damit schmücken. Die sagen, ich bin Feministin und das zeigen sie her, wie ihre Handtasche mit dem Label sowieso. Ja. Nur dort, wo es wirklich... Und Leute nicken dazu und sagen auch, ja, eigentlich, ja. Das, natürlich wollen wir nicht, dass Frauen diskriminiert werden. Dann gibt es wieder diejenigen, die glauben, dass der Feminismus eh schon auf allen Ebenen gesiegt hat und dass mittlerweile die Frauen im Vormarsch sind. Wobei, ich schweife jetzt ab und dann muss ich wieder zurückkommen zu dem, was ich sagen wollte. Aber ich beobachte ja nicht, also einigermaßen erstaunt, wie leicht eine Vorherrschaft der Frauen ausgenommen wird dort, wo es eigentlich nur um eine gewisse demografische Gleichstellung geht. Also es gibt zum Beispiel das Gerücht, Frauen erobern die Medizin, Frauen erobern die Juristerei. Dann schaut man sich die Zahlen an und sie haben in etwa die Hälfte der jeweiligen Kosten.
Ja?
Also noch, weiß Gott, noch keine Eroberung, wird aber sofort als Territoriale in Besitznahme gesehen. Also gut, da gibt es also die glauben, dass der Feminismus ist jetzt schon unglaublich auf das im Siegen. Aber dort, wo es um echte Gleichstellungsmaßnahmen geht, dort ist nicht so viel passiert. Also die Quote wird als gar schlecht angesehen. Es bei Gewalt gegen Frauen funktioniert das nicht so wahnsinnig gut, dass wir das abschaffen oder Frauen davor schützen. Bei der Einkommensschere wird herumgedüftelt, dass die Frauen eigentlich eh nicht und wenn, dann aus freiem Willen und bla bla bla. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beziehungsweise die Alleinzuständigkeit der Frauen für unbezahlte Care-Arbeit. Da will niemand so genau darüber Bescheid wissen und schon gar nicht möchte man irgendwie gesetzliche Maßnahmen dagegen. Also die Zeit, als man sich über diese halbe Aktion der damaligen Frauenministerin furchtbar aufgeregt hat, ist in Wahrheit nicht vorbei. Ja? Also es ist, sagen Sie halbe und die Antwort ist, das müssen sich aber die Leute schon selber ausmachen. Ja? Also so gesehen, ja, ist der Begriff Feminismus vielleicht ein bisschen akzeptierter, aber die eigentliche Gleichstellungspolitik hat immer noch die alten Baustellen offen.
Also ich glaube, dass man das sehr stark sieht, wenn man dann so wie in meiner Funktion, ich trage hier auch eine große Verantwortung für viele Kolleginnen und Kollegen und da sieht man dann schon, was man machen kann und muss, damit wirklich gleiche Voraussetzungen geschaffen werden. Und ich glaube, ich habe das dann über die Jahre auch besser gelernt und besser verstanden. Also
erzählen Sie mir das konkret.
Nein, dass man auch wirklich Strukturen schafft, die wirklich den gleichen Zugang ermöglichen und nicht das nur im Einzelfall entscheidet, weil sehr viele können sich's richten, sehr viele tun sich leicht, weil sie sich gut ausdrücken können. Also man muss wirklich die Voraussetzungen schaffen und so ähnlich würde ich es auch beim Bildungssystem sehen. Es wird nie ganz gleich sein, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber dass dass ich keine Benachteiligung halt erfahre aufgrund dessen, dass ich halt Mutter bin oder dass ich eine Familie habe oder dass ich Frau bin, sondern dass das wirklich der Zugang einem auch ermöglicht wird und manchmal auch gefördert wird, weil wir haben ja vorher auch ein bisschen von Netzwerken, das haben Sie am Rande so gestreift, dass man auch als Frau einander helfen kann, ist ja auch noch nicht so weit verbreitet, wie das unter unseren männlichen Kollegen teilweise.
Die Männerbündelei. Ja. Nur, man muss einen Unterschied schon im Auge behalten. Männer können einander leicht fördern, weil sie genug Machtpositionen zu vergeben haben. Frauennetzwerke haben genau diese Möglichkeit nichts. Und das mich jetzt mit anderen zusammenzutun, die auch keine Machtposition haben, ist so gesehen, per se noch einmal kein großer Schritt in irgendeinem
Erfolg. Aber dass wir bessere Netzwerkerinnen werden sollen und müssen, das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Faktor.
Unterstützen sollen, das ist völlig klar.
Und dass man sich auch traut, etwas zu verlangen als Frau und nicht der. Für mich ist das eh schon toll, was ich erreicht habe. Also ich glaube, das sind wichtige Dinge, die man auch lernen muss dann im Laufe eines Berufslebens. Auch für sich selber.
Durchaus, ja.
Also das halte ich für essentiell und es hat dann schon auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun und das sehen wir halt in der Arbeit von Care ganz stark und erst wieder, das muss man natürlich pro Land anschauen, aber wir sehen dort, wo Mädchen gezielt gefördert werden, schon in der Kindheit, dass das besser funktioniert, als wenn das halt erst viel später einsetzt oder gar nicht passiert. Aber de facto haben Sie recht, in vielen Regionen, wo wir arbeiten, werden auch Buben nicht in die Schule geschickt, einfach weil sie so arm sind, die Familien. Das heißt, man muss sich immer um beides kümmern, dass beides funktioniert. Aber das ist ein ganz, ganz zentrales Anliegen der Arbeit von Care, dass Mädchen und Buben gefördert werden und eben nicht nur die Buben oder gar niemand.
Wobei man natürlich schauen muss, dass die Balance stimmt.
Genau.
Ne? Klar.
Also wir haben sogar in vielen Projekten einen Übergang an Mädchen, die teilnehmen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Care Österreich finanziert seit vielen Jahren in Nepal. Auf dem Land werden viele Mädchen nicht in die Schule geschickt, weil es einfach zu gefährlich ist. Der Schulweg ist für sie zu gefährlich. Die behält man dann lieber zu Hause, da können sie gleich mithelfen, sodass viele gar nicht in das Schulsystem kommen. Jetzt hat Care seit vielen Jahren ein System, das Privatlehrer diese Mädchen in ihren Orten unterrichten. Und natürlich werden da auch die Buben mit unterrichtet, die in diesen entlegenen Orten sind. Das heißt, wir haben circa 2/3 Mädchen, 1/3 Burschen pro Klasse. Und die Kinder lernen dadurch, dass das eine Lehrer sind, die wir bereitstellen, so gut, dass viele von ihnen dann ins Regelschulsystem gehen können und haben wirklich auch eine gute Ausbildung, weil wir reden ja auch weltweit nicht davon, es ist ja nicht genug, eine Schule zu besuchen, du musst ja dort auch etwas Zeitgemäßes lernen. Das ist ja auch die andere Seite auch unserer Debatte hier. Ja, wenn man jetzt sieht, was alles auf den Markt kommt und was es alles für Sachen gibt. Also man muss auch, Bildung muss sich auch ein bisschen anpassen an die heutigen Bedürfnisse, dass man auch gut mit allem umgehen kann, was einem da widerfährt. Und wenn man das jetzt im globalen Kontext sieht, gilt das natürlich noch viel mehr. Wir kämpfen derzeit wahnsinnig in Ländern wie Afghanistan, wo Care seit über 70 Jahren arbeitet, wo unsere weiblichen Angestellten derzeit nicht mehr arbeiten dürfen. Ja. Also unvorstellbar. Ich meine, es ist weit weg, aber so weit auch wieder nicht.
Nein, es ist schrecklich. Ich habe also heute in der Früh wieder einen Bericht darüber gesehen, wie das Gesundheitssystem zusammenbricht, weil die Ärzte, Ärztinnen dürfen ihren Beruf auch nicht ausüben und so weiter. Und also das macht mich wahnsinnig. Was stellen sich die vor?
Ja.
Die lassen eine ganze Bevölkerung den Bach runtergehen unter Berufung auf
die Kernaussage, es betrifft die ganze Bevölkerung. Ja. Ja, also wenn Mädchen und Frauen diskriminiert werden, wenn die keinen Zugang zu nichts haben, das schwächt die Gesamtgesellschaft. Ja. Und wir sehen das, dass Länder, die in das investieren und das zulassen, wirtschaftlich einen Vorteil haben. Aber es gibt auch die menschenrechtliche Seite. Und das ist, wenn, Sie haben es selber auch schon gesagt, Frauenrechte sind Menschenrechte. Das müsste man eigentlich gar nicht so extra diskutieren ständig. Denn Frauenrechte sind
unerträglich, dass man das diskutieren muss. Genau. Ja, und dann Menschenrechte leid sozusagen. Ja, aber unter gar nichts. Ja?
Also absolut, Sie haben vollkommen recht.
So.
Gar nichts. Und da wird man zornig und traurig, wenn man sieht, wie das gehandhabt wird und wie das auch in Frage gestellt wird. Jetzt möchte ich Sie gerne fragen, Frau Hamerl, wie sehen Sie das jetzt? Ich meine, ich finde ja zum Beispiel, es gibt den Welthungertag, den Weltflüchtigstag, den Weltfrauentag, whatever. Ja. Wir nehmen das natürlich zum Anlass, auf unsere Arbeit hinzuweisen. Das ist ohnehin schwer genug, dass wir breitere Teile der Bevölkerung für unsere Themen begeistern. Das heißt, ich würde sagen, es ist wichtig. Wenn Sie mich jetzt als Andrea Barstow-Hager fragen, denke ich mir, es ist eigentlich furchtbar traurig, dass wir einen Weltfrauentag brauchen. Wie sehen Sie das?
Genauso ambivalent. Ja. Ich kenne die Pro- und die Kontra-Argumente. das Kontraargument, wieso brauchen wir das überhaupt und es wird nichts besser, wenn wir einen Tag im Jahr darauf hinweisen. Das stimmt schon, aber es wird schon gar nichts besser, wenn wir nicht einmal an diesem einen Tag im Jahr darauf hinweisen. Und die Tatsache, dass es einen Weltfrauentag gibt, hindert uns ja nicht daran, auch an den restlichen 364 Tagen darauf zurückzukommen. Und das macht mich natürlich, es macht mich wahnsinnig, weil ich beschäftige mich jetzt seit etwa mehr als 50 Jahren mit diesem Thema und die Baustellen gibt es immer noch und es wiederholen sich die Anliegen und es wiederholt sich also das alles, was wir zu kritisieren haben. Ja, es ist da und dort besser geworden. Es ist ja auch so traurig, dass wir sagen müssen, wie schön, jetzt brauchen Frauen Frauen ihre Männer nicht mehr zu fragen, ob sie arbeiten dürfen, und jetzt dürfen auch schon Mütter den Pass für die Kinder unterschreiben. Das alles sollten doch verdammt nochmal Selbstverständlichkeiten sein, ja. Und also gut, dann freuen wir uns jetzt über sowas, wissen genau, global gesehen schaut es ganz anders aus und fangen immer wieder von vorne an und müssen dann also so auf Sachen hinweisen wie bitte lass die Frauen nicht verhungern, weil wir wissen, überall dort, wo Nahrungsmittel knapp sind, kriegen es die Männer und die Frauen nicht. Maximal noch die Kinder, ist auch nicht so sicher, ja, aber die Mutter kommt ganz am Ende, ja. Also dass es das alles gibt und gibt und gibt, ist zum Verzweifeln. Ja. Und natürlich denkt man sich, also wer hält das am Leben? Und wir wissen auch, dass es Nutzen dieses Systems gibt.
Ja. Aber deshalb ist es so wichtig, dass Organisationen wie CARE weltweit tätig sind, weil es stimmt schon, was Sie sagen, die Mütter kommen am Schluss. Und es gibt auch viele Diskussionen darüber, wenn eine Katastrophe passiert, warum muss man denn da Frauen und Mädchen extra behandeln? Sind ja alle arg dran, wie wir also in der Türkei und überall sehen, wenn was Schlimmes passiert. Das stimmt schon, nur wenn man die Frauen und Mädchen nicht extra berücksichtigt, dann kriegen sie wirklich nichts. Und deshalb ist es so wichtig, dass CARE auch da ist und wir schauen, dass die Frauen halt CARE-Pakete kriegen, die sie tragen können, die sie ins Zelt zurückschaffen können. Mhm. Ich habe das selber gesehen in Haiti, sehr viele Kinder haben dann keine Eltern in dem Moment, die sind nicht unbedingt tot, aber die verlieren sie in diesen Tumulten und dann stellen sich kleine Mädchen oder auch kleine Buben an und wollen eben ein Trinkwasser oder was ähnliches und die werden dann halt weggestoßen. Das ist nicht, weil alle so unmenschlich sind, sondern in so einer Notsituation weiß man nicht, wie man sich selbst verhalten würde und da schafft CARE eben sichere Zugänge, dass Frauen und auch kleine Kinder und Mädchen und alle und auch alte Leute nicht weggestoßen werden und auch humanitäre Hilfe bekommen. Ich möchte das wirklich, kann es nicht oft genug sagen, CARE hilft allen Menschen. Wir denken nur dran, dass es halt verschiedene Gruppen gibt und dass man auch verschiedene Bedürfnisse hat.
Und ja, und dass Menschen halt verschieden stark oder schwach sind. Und natürlich muss man den Schwachen helfen.
Ja. Absolut. Ja. Dafür ist unsere Organisation da. Jetzt würde ich gerne mit einem positiven Ausblick enden. Was meinen Sie, könnte ein größerer Gamechanger sein, dass die Gleichstellung sich auch hierzulande wirklich gut etabliert und wir uns nicht mehr gegenseitig fragen müssen, was sagen Sie, wenn Sie Feministin sind? Wenn ich Sie frage, sind Sie eine Feministin?
Also ich verstehe, dass Sie diesen positiven Ausgang wollen. Ich tue mir nur schwer. Also es haben mich alle Ereignisse auch der letzten Jahre eher entmutigt und ich weiß es nicht. Man kann nur, also wir alle, die wir uns dieser Problematik bewusst sind, müssen halt oder dürfen nicht aufhören, darauf hinzuweisen, müssen das erklären, verständlich machen. Das Problem ist, es wird immer so sein, dass die Privilegierten ihre privilegierte Situation nicht diskutieren wollen und mit den Unterprivilegierten zu erklären, dass es ihnen schlecht geht, wird uns auch nicht weiterbringen. Also ich glaube schon, dass wir einfach, wir müssen uns politisch überlegen, welche Art von Regierung wollen wir, welche Art von Gesellschaft streben wir an. Und solange das nicht der Fall ist, solange wir nur uns gegenseitig versuchen, was wegzunehmen. Und leider läuft es im Moment darauf hinaus. Und das ist auch diese, natürlich hat sich da ein unglaublicher Egoismus, der sich als Individualismus tarnt, durchgesetzt. Und es, die Bewunderung gilt denen, die mit den Ellbogen sich durch die Gegend arbeiten, möglichst viel vom Kuchen an sich raffen. Also wir müssen auch diese Vorstellung von Erfolg und Tüchtigkeit in Frage stellen und ändern. Und es hat schon, ich denke jetzt wirklich mit einer gewissen Sentimentalität oder Sehnsucht an die 1970er Jahre, wo man noch also auf Solidarität gesetzt hat. Und ich glaube, darauf läuft es hinaus. Wir müssen einfach die Solidarität wieder stärker ins Bewusstsein, die Notwendigkeit von Solidarität wieder stärker ins Bewusstsein rücken. Wie uns das gelingt, weiß ich nicht. Wenn ich Patentrezepte hätte, wäre es toll, aber dann würde ich jetzt nicht hier sitzen einfach und vor mich hin resonieren.
Aber trotz allem ein positiver Ausblick, ein Appell dran, Solidarität wieder zuzulassen und auch aktiv zu leben. Die Zivilgesellschaft wird ja nicht selten bemüht und CARE ist eine Organisation, die weltweit für Solidarität steht und Armut bekämpft. Elfriede Hammerl, danke für das Gespräch. Danke, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben.
Bitte sehr gerne.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.